Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi Jannis.
Hallo Dennis.
Du sitzt hier neben mir. Du hast es geschafft.
Genau, das Wetter ist gut. Zeit war auch da.
Genau, und wir hatten gerade die ganz wichtige, spannende Frage, vorher oder nachher grillen.
Ja, es ist nachher geworden.
Also genau, wir haben leider noch leere Mägen, deswegen...
Aber auch leere Getränke, was ganz gut ist.
Du kriegst kein volles Getränk, nee, vergiss es. Das schmeißt du wieder um auf jeden Fall. Genau, wir dachten, was machen wir heute, was haben wir für spannende Themen auf unserer Liste? Und dann haben wir uns zwei Fragen zum ja im Prinzip ähnlichen oder gleichen Thema erreicht. Und dann dachten wir einfach, hey... Ist doch eine gute Idee, mal wieder von unseren Zuhörern, weil wir einfach nicht kreativ genug sind, machen wir einfach direkt die ganze Folge darüber und dann passt das schon, oder?
Ja, ist auch ein spannendes Thema und es passt ganz gut rein, von daher.
Genau, vielleicht fange ich mit den Fragen an, denn die erste Frage behandelt deutlich mehr als nur das Thema, was ihr ja alle schon wahrscheinlich am Folgentitel gelesen habt, nämlich den Äther. Und vielleicht als Hinweis, wir haben das schon mal auch so geschichtlich ein bisschen besser eingeordnet. Wir hatten mal so einen großen Zweiteiler, so eine große Serie über die Geschichte der Physik. Ich glaube, die erste Folge ist sowas wie die Geschichte der klassischen Physik oder antiken Physik oder irgendwas vermutlich, in der Richtung. Ja. Und die zweite hieß, glaube ich, die Geschichte der modernen Physik. Und da haben wir dann auch schon so die Theoriebildung und Entwicklung über den Äther bis hin zur klassischen Elektrodynamik von Maxwell. Und ich glaube nachher sogar der Quantenelektrodynamik und so weiter. Das heißt, da haben wir auch dann schon ein bisschen über den Äther gesprochen und warum er eingeführt wurde und warum und so weiter. Meine Nase kribbelt die ganze Zeit, der Heuschnupfen trifft mich heute sehr hart. Also wenn ich ab und zu mal nasal spreche oder einfach stark ins Mikrofon niese, dann wisst ihr Bescheid. Na, das versuche ich zu vermeiden.
Oder auszuschneiden.
Nein, wenn dann
bleibt das drin.
Ja, genau. Okay, aber ich muss mich ab und zu so ein bisschen zurückhalten.
Ich hoffe, keiner hört das zum Einschlafen.
Aber genau, also über den Äther haben wir noch keine so eigene Folge gemacht, wo wir ein bisschen näher das Ganze beleuchten wollen und vielleicht auch, wie moderne Äthertheorien aussehen. Man will den ja heutzutage sogar so ein bisschen zurückholen in die moderne Physik, nur ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Bevor wir dazu kommen, wie gesagt, eine Frage, und das ist, glaube ich, auch dann wirklich die einzige, die wir heute besprechen. Deswegen haben wir uns auch für danach grillen entsprochen. Wir kommen nämlich hoffentlich halbwegs schnell dann auch zum schönen Moment des Abends. Wobei wir sagen, ich würde sagen, wir machen dann auch ein, zwei Fotos vielleicht sogar noch vom Grillen und können dann noch was posten direkt.
Ja.
Da musst du dann durch. Die bisschen längere Frage, die uns dann noch erreicht hat, kommt vom Jonathan über Instagram. Hierbei nochmal die Erinnerung, schickt uns gerne auch mehr Fragen. Ihr erreicht uns entweder, wie Jonathan das gemacht hat, über Instagram oder über unsere Facebook-Seite physik-geplänkel oder über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com. Wie immer physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Und wir sind auch über Themenvorschläge dankbar. Wie gesagt, dieses Mal haben wir ja auch diesen Themenvorschlag über den Äther einfach dankbar aufgenommen. Also genug Werbung in dieser Sache quasi, dass ihr bitte mit uns einfach auch kommuniziert und dass wir interaktiv zusammenarbeiten. Geht der restliche Teil von Jonathans Frage, nämlich über Gravitationswellen. Deswegen, der erste Teil hängt im Prinzip mit beiden Themen zusammen. Also er fragt, ich fasse das ein bisschen zusammen, weil es relativ lang gestellt ist, sowas wie, ob nicht Gravitationswellen auch irgendwie eine Art, ja, mit dem Äther zusammenhängen, dass es so eine Art Äther für Gravitationswellen gibt, also eine Äther, durch den sich Gravitationswellen durchbewegen. Und das, glaube ich, machen wir dann so ein bisschen, besprechen wir ein bisschen im zweiten Teil, nämlich in diesem, ja, da würden wir dann, glaube ich, erstmal überhaupt einführen, was ist ein Äther, und dann kann man, nachdem man das Wort näher kennt, auch darüber reden, gibt es denn sowas modern auch für Gravitationswellen? Im zweiten Teil fragt er aber, wenn ich das ein bisschen zusammenfassen darf, so, warum kann man eigentlich überhaupt Gravitationswellen messen? Wenn man zum Beispiel so einen Gravitationswellendetektor wie LIGO hat, dann müsste sich ja auch im Prinzip der Rest, wenn man so will, mitstrecken und mit zusammenstauchen. Und wenn sich das Lineal, was man zum Messen benutzt, mit zusammenstaucht oder so, dann könnte man ja eigentlich die Gravitationswellen selber nicht messen. Ich würde fast sagen, das ist so eine Art klassische Frage zu LIGO. Das ist so eine, im Prinzip so die erste wirklich vernünftige, ja, Frage, die sich einem stellt, wenn man das erste Mal darüber nachdenkt, die wir wahrscheinlich auch hier und da schon mal beantwortet haben. Aber das schadet auf jeden Fall nicht, das nochmal gerade in diesem Zusammenhang zu besprechen.
Ja, irgendwo war schon der Ansatz oder der Kommentar in der Frage drin. Kannst du die Stelle einmal vorlesen, wo er das schon quasi beantwortet hat? Es war so formuliert, dass ich quasi, wie war das?
Ich habe es, genau. Er schreibt, heißt das vielleicht, dass sich die Auswirkungen von Gravitationswellen lediglich darauf begrenzen, die Geodäten zu strecken, wodurch die Durchlaufzeit von Licht beeinflusst wird, was ja dann auch gemessen wird?
Ja, also so kann man das, glaube ich, ganz gut sich vorstellen. Es gibt immer so ein bisschen die unterschiedlichen Ansätze, aus welchem Blickwinkel man sich das anguckt. Gucke ich mir das von außen an oder gucke ich mir das aus Sicht von dem Strahlteiler an, von dem aus ich ja quasi dann diese Endspiegel sehe, von denen das Licht dann wieder zurückkommt. Und je nachdem ist das dann so ein bisschen eine andere Art, wie man das beschreibt. Also wenn man das von außen sich anguckt, dann sieht man, dass die einzelnen Spiegel erstmal lokal in Ruhe bleiben. Das heißt, die bewegen sich nicht, da passiert nichts. Die sitzen einfach da, aber der Raum dazwischen wird gestaucht und gestreckt. Und das sieht man daran, dass das Licht, was dann zwischen diesen Spiegeln hin und her läuft, eben länger braucht oder kürzer läuft. Man nennt das dann Proper Time und Proper Distance, also wirklich die richtig gemessene Entfernung zwischen diesen Objekten mit Hilfe von Licht, nicht nur in einem Koordinatensystem. Ja, da wäre schon wieder was umgefallen, wenn da was gestanden hätte, aber diesmal zum Glück nicht.
Ja.
Genau, also wie gesagt, diese wirklich richtig gemessene Entfernung mit Hilfe des Lichts, das ist dann das, was sich verändert, dadurch, dass die Gravitationswelle den Raum und quasi dann die Geodäten ja staucht und streckt. Das andere, was man machen kann, ist, dass man sagt, ich nehme ein Koordinatensystem, das in diesem Strahlteiler ruht. Dann sehe ich Gezeitenkräfte zwischen dem Strahlteiler und den Endspiegeln. Das heißt, ich sehe, dass quasi von meiner Perspektive die Endspiegel weggeschoben werden und wieder zu mir herkommen, beziehungsweise wir uns aufeinander zubewegen. Das ist äquivalent, ist einfach nur eine leicht andere Sichtweise, aber auch da funktioniert das dann wieder. Und das andere, was man natürlich noch hatte, was nicht LIGO war, aber diese ganzen Bar-Detektoren und Resonantendetektoren, da hat man ja eine Masse, das ist dieses Lineal-Analogon. Ich habe ein Lineal und jetzt kommt die Gravitationswelle und das Lineal wird mitgestreckt. Das bringt einem nicht viel. Aber das Lineal besteht ja nicht aus Massen, die einfach ohne Interaktion da irgendwo rumfliegen, dann wäre das der Fall, sondern die haben ja elektromagnetische Kräfte, die sie zusammenhalten. Und jetzt will diese Gravitationswelle das Lineal auseinanderziehen, aber das Lineal zieht sich selber ja zusammen. Und diesen Effekt sieht man dann eben vor allem dadurch, dass zum Beispiel das Lineal einfach anfängt, ja, ein bisschen zu vibrieren, weil ich da jetzt Energie drauf übertragen habe.
Ich glaube, das ist der gute Teil der Antwort. Also, dass eine Gravitationswelle, die irgendwo durchgeht, wirklich eine messbare Kraft ist, die man bewirken kann, nämlich in dem Fall so eine Art Gezeitenkraft, ne? Dass im Prinzip ein Teil, also wenn ich einen Körper habe, der irgendwie zusammengehalten wird durch andere Kräfte, zum Beispiel der menschliche Körper durch Molekülkräfte, also elektromagnetische Kräfte, dass die Gravitationswelle, die durchgeht, wirklich im Prinzip will, dass das eine Ende in die eine Richtung mehr geht, das andere Ende des Menschen in die andere Richtung, aber dass diese Moleküle das eben genau verhindern wollen, weil die sich ja festhalten. Das heißt, man würde das durchaus zum Beispiel auch spüren. Und das ist so ein bisschen auch die Antwort zum letzten Teil der Frage von Jonathan. Er sagt, und das kann ich mal vorlesen, wenn man rein hypothetisch die Ausmaße so einer Gravitationswelle ins Absurde vergrößert, sodass die Veränderung der Durchlaufzeit von Licht einer Raumkontraktion bzw. Streckung von 10 cm entsprechen würde, könnte ich das als außenstehender Beobachter sehen oder beeinflusst das gar nicht meine Wahrnehmung? Würde es in so einer Größenordnung nicht ganze Teilchen auseinanderreißen?
Jetzt kann man sich nochmal kurz vorstellen, 10 cm klingt erstmal viel in dem Kontext, ist auch sehr gut messbar, aber es ist nicht wirklich viel, wenn man sich einen 4 Kilometer langen Arm anguckt, der jetzt über 10 cm verlängert wird. Das würde man mit bloßem Auge, glaube ich, nicht erkennen. Und auch von dem sogenannten Strain, das ist so die Maßeinheit für Gravitationswellen, das ist Längenänderung pro Abstand oder pro Länge. Wäre das jetzt sowas wie 10 hoch minus 4, das ist immer noch relativ klein. Das heißt, wenn ich mir einen Körper angucke, so ein, ja, sagen wir mal, 2-Meter-Mensch, um es einfacher rechnen zu können, dann wäre das jetzt ein Zehntausendstel davon in der Längenänderung. Das wäre schon vielleicht spürbar, aber erstmal relativ wenig. Und dann kommt natürlich dazu, dass der Körper sich dem auch widersetzt. Das heißt, man spürt dann vielleicht so eine leichte Kraft, die auf einen wirkt, aber man wird jetzt nicht wirklich auseinandergerissen. Wir hatten das eben mal kurz überschlagen, wenn man jetzt so ein Strain von 1 hat. Das heißt, wenn Objekte, die nicht aneinander gebunden sind, 1 Meter entfernt sind, werden sie plötzlich um 1 Meter auseinandergezogen. Das würde so eine Kraft von, ja, was hatten wir gesagt, 100 Newton auf dem Körper ungefähr ausüben. Das heißt, als ob man so ein Kilo Gewicht an einen dranhängt. Das heißt, es ist so ein leichter Zug, den man merkt. Aber ja,
also das würde ich dann merken, aber einen Strain von 1, also so eine Gravitationswellenauslenkung von 1, das hat man ja nicht normalerweise, sondern das ist wahrscheinlich wirklich direkt neben dem Ereignis, wo gerade 2 riesen schwarze Löcher irgendwie miteinander fusionieren, wenn man so will.
Ja, da muss man schon sehr nah ran.
Das heißt, also diese Auslenkung, die ist ja so riesig. Also und selbst dann würde man es gerade so merken, ja, so 10 Kilo ziehen an einem, das ist nicht so, dass es einen zerreißen würde. Das heißt, die Gezeitenkräfte in der Nähe von relativ kleinen schwarzen Löchern sind viel größer als die, die wirklich nur aufgrund von Gravitationswellen ausgeübt werden. Ich glaube, die können dann wirklich nicht viel ausrichten, selbst wenn man sehr nah dran ist. Also Gravitationswellen, muss man immer wieder sagen, sind wirklich, wirklich schwach. Ja, die sind schon bei der Entstehung relativ schwach. Da merkt man es wirklich natürlich noch, aber gerade dann im Fernfeld, wenn man irgendwie weit weg ist und die versucht irgendwie zu messen, da muss man wirklich dementsprechend auch diese Techniken sehr, sehr empfindlich weiterentwickeln. Gravitationswellen machen erstmal nicht viel, die sind wirklich einfach für sich genommen schwach.
Sehr, sehr schwach.
Ja.
Deswegen hat es auch 100 Jahre gedauert nach den Vorhersagen von Einstein, bis man die überhaupt detektieren konnte, weil man einfach diese wahnsinnige Sensitivität von den Messinstrumenten erreichen musste und alles Mögliche loswerden musste. Das sieht man an solchen Beispielen dann immer wieder, wie wirklich schwer das ist, sowas zu spüren. Was noch ganz interessant ist, wenn man diese 10 cm Längenänderung bei 4 Kilometern hätte, das wäre ja wie gesagt 10 hoch minus 4 an Strain, das könnte man wahrscheinlich hören. Denn man würde natürlich dann eine Bewegung des Trommelfells relativ zum Rest des Ohrs induzieren. Und das Ohr ist schon relativ sensitiv. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das so sogar im Femtometer-Bereich die Hörgrenze liegt. Also wirklich extrem kleine Auslenkungen da messbar sind. Und dann wäre sowas natürlich schon deutlich zu hören. Das heißt, und Gravitationswellen von den meisten Quellen, die wir so kennen, sind ja auch im Audiobereich, also bei ein paar hundert Hertz. Das heißt, dann würde man wirklich diese Gravitationswelle hören können. Deswegen passt das ja auch so gut, dass man immer sagt, wir haben jetzt ein Ohr, um das Universum zu hören mit Gravitationswellendetektoren, weil das ja doch was anderes ist als das ganze elektromagnetische Spektrum, was wir sehen, quasi mit unseren Augen. Ist das so unser neuer Sinn, um das Universum wirklich hören zu können.
Ja, und was man eigentlich hört, sind ja wirklich Druckunterschiede. Es sind ja Druckwellen und genau das machen ja in Wirklichkeit Gravitationswellen. Wenn man sich das richtig vorstellt, ja, an einer Stelle wird irgendwie Materie ein bisschen mehr zusammengestaucht, an einer Stelle gestreckt. Das ist ja genau das, was jetzt auch so eine Druckwelle machen würde mit Materie. Nur wahrscheinlich erstmal deutlich stärker, als es so eine Gravitationswelle kann. Und man hat vielleicht ja auch noch dieses kleine Blub im Ohr, was man gehört hat quasi, als man die erste Gravitationswelle gemessen hat. Das haben wir hier sogar mal auch live im Podcast gespielt, meine ich. Das hört man natürlich deutlich besser, wenn man es irgendwie in einen anderen Frequenzbereich bringt, wo das Ohr ein bisschen höhere Sensitivität hat. Aber so, sogar original kann man es so ganz leicht hören, bei relativ tiefer Frequenz. Ja, das heißt, das ist wirklich dann wirklich ein akustischer Effekt, den man hören würde. Und ja, um die Frage vielleicht ein bisschen allgemeiner zu beantworten, man würde es theoretisch merken können, wenn es nur stark genug wäre. Es ist nicht so, dass das keine Effekte sind, die man selber merkt. Ne? Wie gesagt, das eine Ende des Körpers wird dann durchaus vom anderen weggezogen und die intramolekularen Kräfte müssen dagegen wirken. Das heißt, es ist schon ein Gefühl, man wird auseinandergezogen. Und die erste Frage, um noch ein bisschen allgemeiner das Ganze zu beantworten, ja, das Lineal selber wird quasi ja gar nicht so richtig mitgesteckt und gestaucht, sondern wir haben ja Licht. Und Licht ist im Prinzip so eine, oder die Lichtlaufzeit selber ist so ein ganz allgemeines Lineal, was immer gleich bleibt. Das heißt, wenn der Weg sich, also die Geodäten sich verändern, ja, dann wird sich auch die Lichtlaufzeit verändern und das kann man eben messen.
Da kommen wir ja schon fast zum Thema Äther.
Ja, richtig.
Da geht es nämlich um vor allem Licht, also das Originalkonzept von Äther aus dem griechischen Aether für blauer Himmel ist einfach ein Medium, in dem sich Licht ausbreitet. Ursprünglich ging es natürlich um Korpuskeltheorien, das heißt, Licht besteht aus Teilchen und die bewegen sich nicht in einem Vakuum, sondern in einem Medium und haben dadurch bestimmte Eigenschaften. Und auch später, wo man dann erkannt hat, okay, es ist auch eine Beschreibung durch elektromagnetische Wellen, die es eigentlich besser beschreibt. Auch da hat man gedacht, man braucht ja irgendwie so ein Medium. Elektromagnetische Wellen können sich ja auch in magnetischen oder elektrischen Medien ausbreiten. Das heißt, als Schwingungen von den Ladungen, die sich dann fortsetzen. Und dementsprechend muss ja dann quasi das Vakuum auch sowas sein, was diese Schwingungen transportieren kann, was vielleicht auch, ja, Ladung hat. Auf jeden Fall hat es Permeabilität und Permittivität, also diese elektrischen und magnetischen Eigenschaften, die kann man ja messen vom Vakuum. Das heißt, da muss ja irgendwie ein Medium sein, worin sich das Licht ausbreitet. Das war so diese gängige Vorstellung und das hat man dann eben Äther genannt. Und
Das war noch nicht so diese moderne Vorstellung von, da könnte irgendwas sein im Vakuum, eine Art Vakuumfluktuation oder wie auch immer. Und das nennt man dann Äther, sondern da war wirklich noch Äther gedacht als wirklich irgendwas fast Anfassbares. Also klar, es müsste irgendwie erstmal durchsichtig sein. Licht sollte ja darin irgendwie durchfliegen können quasi. Ja, das heißt, es wäre irgendwie transparent. Aber es ist schon was Richtiges, Festes, was man irgendwie messen kann. Das heißt, wenn sich zum Beispiel die Erde durch den Äther durchbewegt, dann müsste man eine Relativbewegung zum Äther messen können. Das ist ja dann auch auf dem nachher dieses berühmte Michelson-Morley-Experiment beruht, wo man versucht hat, das entweder zu bestätigen oder zu widerlegen.
Ich glaube, ganz wichtig bei dem Konzept Äther war auch, dass es ein quasi Bezugssystem gibt. Also ich habe ein Medium, das einen bestimmten Ort hat, an dem es ruht. Und wenn ich mich dazu relativ bewege, kann ich ja dann gucken, okay, wie verändert sich die Lichtgeschwindigkeit, weil die hängt ja von dem Medium ab.
Ja.
Und kann dadurch dann messen, wie schnell ich mich zu diesem Äther bewege. Und das war ja dann auch die Basis von Michelson-Morley, wo man versucht hat, mit diesem L-förmigen Interferometer in zwei verschiedenen Richtungen die Ätherbewegung quasi zu vergleichen, weil die Erde würde sich ja um die Sonne kreisend in irgendeiner bestimmten Richtung durch den Äther bewegen und dadurch hätte das Licht dann unterschiedliche Lichtlaufzeiten in beiden Armen, je nachdem, ob es jetzt mit oder gegen den Äther fliegt oder seitlich zum Äther. Und das war so die Grundidee, das zu zeigen, und das hat natürlich dann kein Ergebnis gebracht.
Genau, also Lichtlaufzeit war offensichtlich gleich. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie sich da irgendwie die Erde gerade bewegt durch den Äther. Ja, dementsprechend sagt man, okay, wahrscheinlich gibt es einfach gar keinen Äther. Und da kam dann natürlich auch irgendwann Maxwell mit den Maxwell-Gleichungen und der modernen Elektrodynamik, wie man das so kennt, oder dem modernen Elektromagnetismus, wo man einfach sagt, okay, die können sich auch ausbreiten, komplett ohne Äther. Ja, einfach so eine elektrische Welle induziert immer wieder eine magnetische Welle und die induziert dann wieder so eine elektrische Welle. Das heißt, die können so quasi sich ineinander immer wieder hin und her induzieren. Und das ist dann das, was man als diese klassische elektromagnetische Welle kennt, die gar kein Medium braucht. So wie man das noch von so Wasserwellen oder so kennt oder von Schallwellen. Das braucht ja immer ein Medium. Das braucht irgendwas, was schwingt. In dem Fall ist es einfach wirklich dieses elektromagnetische Feld, das schwingt natürlich auch. Und da kommt man dann auch schon zu Ideen von so modernen Äthern, wenn man sagt, ja, das heißt, es muss natürlich auch irgendwie ein elektromagnetisches Feld geben, was eigentlich überall ist und dann nur angeregt werden kann, da wo halt Licht kommt. Und das ist ja auch so, wie man das heute aus den modernen Feldtheorien kennt, wo man sagt, wir haben eigentlich unsere Felder immer überall vorliegen. Aber man kann sie halt dann da anregen, wo man zum Beispiel gerade Licht hat, da ist einfach das Elektro- oder das magnetische Feld dementsprechend angeregt. Das wäre ja fast sowas wie ein Äther, nur halt nicht so ein Äther, der halt ja bewegungsabhängig ist, wenn man so will, oder?
Genau, da kommt noch ein bisschen was aus der Historie dazu. Also Maxwell hat am Anfang auch gedacht, es gäbe halt diesen Äther, dieses Medium der Lichtausbreitung für die Wellen. Und dann hat man eben gefunden, dass man das nicht messen kann. Und dann kann man natürlich sagen, okay, es gibt keinen Äther. Man kann aber auch sagen, der Äther hat vielleicht Eigenschaften oder die Bewegung der Erde hat Eigenschaften, die diese Messung verhindern. Zum Beispiel könnte der Äther mit der Erde mitgezogen werden. Das war sehr unwahrscheinlich, dass das so speziell für die Erde quasi sich verhält. Aber dann gab es eben die Idee von Lorenz, der gesagt hat, vielleicht bewegt sich der Äther nicht, die Erde bewegt sich dazu, aber ich habe durch diese Bewegung über Transformation, so eine Zeitdilatation und so eine Längenkontraktion und dadurch erklärt sich dieser Null-Effekt im Experiment, obwohl der Äther da ist und ruht. Und ja, das nennt man dann die Lorentz-Transformation und das Lustige an der Geschichte ist eben, dass das quasi der Versuch war, diesen Äther zu retten, aber am Ende sich herausgestellt hat, dass das die Basis war, um den Äther komplett loszuwerden, die spezielle Relativitätstheorie zu begründen und eben zu zeigen, dass diese Lorentz-Transformationen einen wunderbar von einem bewegten Bezugssystem ins andere bringen, aber ohne die Notwendigkeit von einem Äther zu haben, also ohne ein festes Bezugssystem zu haben, was ausgezeichnet ist, wo die Lichtgeschwindigkeit irgendwie besonders ist.
Ja, das ist der große Unterschied. Ne? In diesem Lorentzschen Äther gibt es immer noch diesen einen Äther, der eine ausgezeichnete Lichtgeschwindigkeit jetzt auch hätte. Und ja, da würde man natürlich jetzt ganz klar sagen, wenn man einfach die Lichtgeschwindigkeit selber, egal welche Lorentz-Transformation man auf das Bezugssystem anwendet, immer gleich lässt. Das heißt, ne, sie wäre quasi Lorentz-Invariant, so nennt man das dann. Also egal, in welchem Bezugssystem man sich befindet, die Lichtgeschwindigkeit ist immer gleich. Dann würde man auf einmal sagen, okay, es gibt sowas wie ein ausgezeichnetes Bezugssystem gar nicht. Ja, allgemein im Universum. Im Universum gibt es quasi kein Bezugssystem, was irgendwie besonders wäre. Die Lichtgeschwindigkeit selber ist das Einzige, womit man dann, das haben wir auch eben so schön gesagt, mit dem man kann man dann sogar Gravitationswellen messen, weil das eben dieser einzige Maßstab ist, wo man überhaupt irgendwas sagen kann. Der ist aber in jedem Bezugssystem gleich. Dementsprechend gibt es auch kein ausgezeichnetes Bezugssystem mehr und auch kein Äther dementsprechend, in dem man sich irgendwie bewegen könnte, weil dieser Äther wäre dann ja, wenn man sich in dieses Bezugssystem des Äthers begibt, wäre es ja wieder was Ausgezeichnetes. Das kann es also irgendwie nicht geben.
Genau. Jetzt kommt natürlich das Problem, was man in der Zeit danach hatte. Also man hatte dieses Konzept Äther als Medium für die Lichtausbreitung, als fixes Medium und das war weg. Und dann hat man natürlich andere Konzepte gefunden, die so eine gewisse Ähnlichkeit dazu hatten. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, elektromagnetische Felder, die sind ja überall im Raum. Ist das nicht ein Äther? Oder die Raumzeit selber ist ja quasi ein Medium, in dem sich Gravitationswellen ausbreiten können und in dem Gravitation wirkt. Das heißt, ich habe ja an jedem Punkt Raumzeit und die hat bestimmte Eigenschaften, ja quasi mechanische Eigenschaften, eine gewisse Steifigkeit. Ist das nicht auch wieder ein Äther? Und da muss man sagen, nein, weil die Sachen sind alle Lorentz-Invariant. Das heißt, ich kann die Sachen transformieren, ich kann mich dazu drehen, dazu bewegen und es sieht trotzdem gleich aus. Es ist so ein bisschen schwer, sich vorzustellen, dass halt sowas, egal wie ich es bewege, egal wie ich es drehe, es sieht trotzdem genauso aus. Es ist nicht, ich habe eine andere Perspektive darauf und sehe, okay, ich habe mich dazu bewegt, sondern es ist einfach, ja, es bleibt gleich.
Es ist eine Art dynamischer Äther. Es ist nicht dieser klassische Äther, der alles erfüllt und ruht und alles bewegt sich dann im Äther, so wie es früher war, sondern es ist quasi ein Äther, den man je nach Bezugssystem auch dementsprechend dann gleich sieht. Das heißt, er hat irgendwie so eine dynamische Eigenschaft, wie Licht selber auch. Und ja, das ist auf jeden Fall, man könnte es sagen, so eine moderne Vorstellung von Äther, aber nicht dieser klassische Rune Äther, der überall einfach ist und an dem man dann sagen könnte, ich setze mich da jetzt rein in mein Bezugssystem und so weiter und habe dann wieder was Ausgezeichnetes, was es ja einfach nicht gibt.
Ja, und da finde ich, ist der Begriff Äther einfach dann sehr ungünstig gewählt, weil man damit natürlich eigentlich dieses starre, nicht Lorentz-invariante Medium verbindet. Da hätte man sich dann einfach andere Wörter ausdenken müssen, anstatt das gleiche Wort immer wieder zu recyceln, was dann natürlich zu so Widersprüchen führt, dass Einstein gesagt hat, den Äther gibt es nicht, das hat Michelson-Morley gezeigt und dann sagt er Jahre später, ja, den Äther gibt es, das ist die Raumzeit, aber natürlich mit einer ganz anderen, mit anderen Eigenschaften, mit einer ganz anderen Intention, aber einfach das gleiche Wort wieder verwendet und dann ist das immer so ein bisschen, ja, ungünstig und führt zu Verwirrungen. Genau. Dann kann man natürlich auch noch das Quantenvakuum als Äther einführen, ich habe ja überall Vakuumfluktuationen, also ist ja natürlich auch wieder Lorentz-Invariant, also hat nicht die Eigenschaften des klassischen Äthers. Und deswegen sagt man normalerweise auch Quantenvakuum und nicht Quantenäther. Das würde
eine andere Idee ist natürlich noch, wir haben ja die kosmische Hintergrundstrahlung. Und die ist ja überall im ganzen Universum. Ja, und die ist jetzt ja auch erstmal, wenn man so will, überall quasi gleich. Ja, und es gibt jetzt durchaus zu der kosmischen Hintergrundstrahlung ein ausgezeichnetes Bezugssystem. Nämlich, wir können uns jetzt, wenn wir hier sitzen und das ganze Universum quasi beobachten und überall diese Strahlung messen, dann können wir ein Bezugssystem finden, in dem die isotrop aussieht, also in dem die in alle Richtungen gleich aussieht, quasi nicht rot verschoben oder blau verschoben ist, wenn man so will. Das heißt, unsere Bewegung zur kosmischen Hintergrundstrahlung können wir im Prinzip so wählen, dass wir ja das Ganze isotrop sehen. Und dann würde man sagen, das ist ja irgendwie eine Art, ja, dann könnte man die kosmische Hintergrundstrahlung als Äther sehen und wir hätten irgendwie ein ausgezeichnetes Bezugssystem zu diesem Äther. Jetzt klingelt es gerade, ich habe keine Ahnung, ob das mit im Podcast ist, aber ich würde sagen, wir machen einfach weiter.
Wir ziehen das einfach durch. Genau, aber das ist auch wieder so ein bisschen trügerisch. Denn es ist nicht wirklich ein ausgezeichnetes Bezugssystem, in dem die Physik jetzt anders wäre, sondern die physikalischen Gesetze sind völlig unabhängig davon, in welchem Bezugssystem ich bin. Das ist einfach nur eine nette Art, ein Bezugssystem sich darauf zu einigen, das schön einfach definierbar ist. Es ist zum Beispiel auch so, ich kann ja ein Bezugssystem definieren, wo die Sonne im Nullpunkt ist und dass sich vielleicht auch mit der Sonne mitdreht oder was sich nicht mit der Sonne mitdreht. Das sind ja einfach Konventionen, die man benutzen kann, um eben sich einfach über Sachen verständigen zu können und bestimmte Sachen einfacher ausdrücken zu können. Aber es ändert nichts an der Physik.
Genau, also wenn ich zum Beispiel eine Karte malen oder zeichnen möchte von der kosmischen Hintergrundstrahlung, dann kann ich die so zeichnen, dass die quasi für den Messpunkt für die Erde selber so liegt, dass überall die kosmische Hintergrundstrahlung keine Rot- oder Blauverschiebung aufgrund unserer Relativbewegung dazu quasi wahrnimmt. Und diese Karte wäre dann erstmal sehr schön und sehr einfach zu zeichnen. Die Gleichungen dazu wären einfach aufzuschreiben und so weiter. Ich kann das Ganze aber auch beliebig in eine oder andere Richtung quasi blau verschoben sehen, wenn man so will, und auch eine Karte dazu malen. Und physikalisch sind dann einfach die Gleichungen ein bisschen komplexer. Die Gleichung ein bisschen schwieriger, aber es wäre nicht irgendwie dazu ausgezeichnet. Also es wäre genauso gleichbedeutend. Ob ich jetzt das eine oder andere mache, spielt keine Rolle. Man nimmt dann einfach die Gleichung, wo ich sage, okay, für mich ist das ein bisschen anders. Ja, aber es ist durchaus so, dass auf einem anderen Planeten, in einer anderen Galaxie oder so, das ein ganz anderes Bezugssystem wäre, weil der sich ja auch relativ vielleicht mit einer ganz anderen Geschwindigkeit bewegt und so weiter, zu uns jetzt erstmal. Ja, dementsprechend gibt's wieder keinen Punkt im Universum und kein Bezugssystem im Universum, das irgendwie da, ja, bevorzugt wäre. Aber natürlich kann es durchaus Bezugssysteme geben für uns auf der Erde, auf einem konkreten Punkt, wo einfach die Gleichungen schöner werden, wo das Ganze schöner aussieht, wie du gerade gesagt hast. Wir können ein Bezugssystem machen, nehmen, wo die Erde ruht oder wo die Sonne ruht und dann wirkt das Ganze vielleicht erstmal schöner in unseren Gleichungen.
Ja, also die ganze Alltagsphysik wird ja immer darauf ausgelegt, dass das Bezugssystem auf der Erde sitzt und sich mitbewegt. Das ist ja so das Einfachste, was wir auch aus der Erfahrung kennen. Und dann wird das natürlich alles relativ leicht zu beschreiben. Man könnte natürlich jetzt auch das Bezugssystem in die Sonne legen, aber das möchte wirklich keiner dann rechnen. Also das ist auch so ein Beispiel für so ein ausgezeichnetes Bezugssystem, aber eher ausgezeichnet aus Bequemlichkeit und nicht aus physikalischen Gründen.
Genau, also ich finde auch, man sollte quasi den Ätherbegriff für diese ganzen modernen Theorien des Äthers, wie Felder, die überall sind, oder wie die Raumzeit oder das Vakuum, was überall ist, sollte man eigentlich nicht verwenden. Man kann ja die Begriffe verwenden, die wir dafür schon kennen. Ja, wenn ich die Raumzeit meine, kann ich ja einfach Raumzeit sagen und muss nicht Äther sagen. Wir haben ja öfter diese Probleme, dass man ja in den Gleichungen, mit denen die Physiker dann wirklich reden, da steht dann drin, was gemeint ist. Ne? Da steht dann irgendwie der Krümmungstensor der Raumzeit oder so und man weiß dann, was gemeint ist. Aber wenn man darüber redet, kann man das halt entweder Raumzeitkrümmung nennen oder man nennt es irgendwie den Äther der Raumzeit oder so. Die Worte helfen einem da nicht gerade weiter, sondern die Gleichung eher. Es gibt ja in ähnlichen Gebieten dieselben Probleme, die wir haben. Zum Beispiel, wenn wir über die relativistische Masse reden, das haben wir schon öfter getan, wo man sagt, ja, man kann das Wort relativistische Masse dafür verwenden. Ja, also für eine Masse, die größer wird, je schneller ich mich bewege. Wir können aber einfach sagen, das ist eine Energie, das ist eine kinetische Energie zum Beispiel. Ja, dass die kinetische Energie wird natürlich auch größer, wenn ich mich schneller bewege. Und wenn ich mir die Gleichung angucke, ist es genau dasselbe. Ja, also die relativistische Masse ist eigentlich genau dasselbe wie eine Art relativistische kinetische Energie. Wir benutzen auf einmal zwei verschiedene Wörter für genau dasselbe und wir haben ja schon ein Wort dazu, nämlich Energie. Also bleibe ich doch einfach dabei. Genauso ist es hier auch. Ja, wir haben ja schon das Wort Raumzeit. Dann bleibe ich doch einfach dabei und nenne es jetzt nicht auf einmal Äther, obwohl der früher was ganz anderes gemeint hat. Also es gibt diese Versuche, dieses Wort wieder auf, ja, wieder zu beleben, aber ich würde sagen, belasst es dabei. Ether ist eine Theorie von so einem Bezugssystem, was irgendwie eindeutig im Universum ist, was ausgezeichnet ist und von dem man dann seine Bewegung quasi ableiten kann und sagen, wir bewegen uns zum Ether so und so. Und dieses System, das gibt es einfach nicht, das wurde quasi abgeschafft. Und das wird man so auch nicht wiederfinden können.
Nicht ganz, aber natürlich gibt es immer noch moderne Theorien, die weiterentwickelt werden, denn wir wissen ja, dass die allgemeine Relativitätstheorie irgendwo an ihre Grenzen stößt und dass es da noch weitere Theorien gibt oder geben muss, gerade was so an Quantengravitation erinnert. Und in den Bereichen gibt es auch wieder einige Äthertheorien. Das ist dann so ein bisschen komplexer als einfach, ich habe ein festes Bezugssystem, aber die bleiben trotzdem diesem Originalkonzept so ein bisschen treu, indem sie diese Lorentz-Invarianz brechen. Das heißt, es gibt dann ausgezeichnete Richtungen oder ausgezeichnete Geschwindigkeiten oder ausgezeichnete Drehungen oder irgendwas. Also da kommen dann so Symmetriebrüche in die Physik rein, die dann bestimmte Eigenschaften haben, mit denen man dann bestimmte Phänomene zum Beispiel erklären kann. Es gibt auch so, wenn man in die Kosmologie denkt, Modelle, die dann auch teilweise so eine Art Äther wieder einführen können, was dann so extra Felder sind, extra Kräfte sind, die möglicherweise eine gewisse Richtungsabhängigkeit haben oder eine Zeitabhängigkeit haben. Also da geht das schon in so bestimmte Richtungen. Aber wie gesagt, diese Lorentz-Invarianzbrechung ist normalerweise sehr klein vorhergesagt. Das heißt, es ist nicht so offensichtlich wie bei dem klassischen Äther. Und was natürlich ganz wichtig ist, es gibt sehr viele Tests von Lorentz-Invarianz. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten zu checken, wie genau ist denn diese Unabhängigkeit vom Bezugssystem, vom Bewegungszustand. Und das gibt einem relativ starre Grenzen dafür, was für Äther quasi möglich sein könnte und was völlig ausgeschlossen ist. Und in diesem grauen Bereich, wo man noch keine Experimente machen konnte, da gibt's natürlich Theorien, die das so ein bisschen wiederbeleben, aber da gibt's halt sehr viele Theorien, die alles Mögliche vorhersagen können und da muss man einfach abwarten und gucken, was sich so am Ende rausstellt.
Genau, also das ist ja ein Bereich, der quasi noch nicht bestätigt ist, sondern das ist ein Bereich, der über die aktuelle so allgemeine Relativitätstheorie und über die Quantenfeldtheorien und so weiter ein bisschen hinausgeht, wo man irgendwie sucht, doch diese kleinsten Symmetriebrüche doch zu finden, die jetzt diesen großen Theorien widersprechen erstmal und da dann vielleicht neue Teilchen zum Beispiel mitzubauen. Das ist ganz klassisch, wenn man sagt, wir haben irgendwie ein Feld, was irgendwo bei irgendeiner Energie, bei irgendeiner sehr hohen Energie zum Beispiel einen Symmetriebruch hat, dass dem dann ein Teilchen entspricht, das dann zum Beispiel die dunkle Materie erklären könnte oder dass irgendwie Symmetriebrüche am Anfang kurz nach dem Urknall dann erklären könnten, die dann zum Beispiel zu dieser Baryon-Asymmetrie führt und so weiter. Da gibt's ja dann viele Ideen, wo man probiert hinzugehen. Und ja, diese Symmetriebrüche könnte man dann vielleicht sogar wieder als Äther beschreiben, weil ja irgendwie die Lorentz-Transformation, die Lorentz-Symmetrie hier gebrochen werden könnte. Und wenn es dann Felder betrifft, die quasi auch überall sind, dann hätte man quasi überall ein Feld, was nicht exakt dieser Lorentz-Symmetrie entspricht. Da würde ich mich dann drauf einlassen, quasi, dass man das vielleicht dann wieder so bezeichnet. Aber vielleicht findet man dann auch dafür, vielleicht, wenn man es dann wirklich konkret gemacht hat und was gemessen hat, bessere Namen, keine Ahnung.
Ist natürlich schlau, wenn man das dann ein bisschen besser benennt, ein bisschen interessanter und was Eigenes hat. Das finde ich auch bei manchen Experimenten interessant, die ihren Namen einfach so wählen, wie ein anderes Experiment auch schon geheißen hat, anstatt sich was Cooles Neues auszudenken. Ich glaube, das ist immer bei vielen ein sehr beliebter Sport, eben Namen zu finden, die was Besonderes darstellen oder die einfach lustig sind, um eben auch so ein bisschen in der Wissenschaftsgemeinde ein bisschen Sichtbarkeit zu erreichen, ein bisschen rauszustechen.
Wir haben dazu eine ganze Folge, die ist schon sehr, sehr alt. Aber
oh, stimmt.
Wir haben eine Folge Pandas und Koalas in der Physik oder sowas. Das sind natürlich Abkürzungen für Experimente. Und da haben wir auch beschrieben, wie dann oft solche Abkürzungen für tolle Experimente gefunden werden. Nämlich meistens hat man erst die Abkürzung, die man haben will und denkt sich dann Wörter dafür aus, dass die Abkürzung irgendwie auch hinhaut.
Ja, man muss sich halt überlegen, welche Anfangsbuchstaben hat man so in den Wörtern, die man typischerweise mit dem Experiment verbindet und dann überlegt man sich, welche Wörter könnte man daraus basteln und dann wird das dann teilweise zurechtgebogen. Manche gehen da auch einfach gnadenlos in die Mitte von Wörtern rein und picken sich einzelne Buchstaben raus.
Ich habe doch da noch ein C mitten in der Mitte und da hinten habe ich noch ein X und so und dann passt das schon. Und dann kommt natürlich ein cooles Wort als Abkürzung nachher bei raus. Also wer da ein paar Beispiele haben will, hört nochmal in unsere alte, sehr alte Folge rein über Pandas und Koalas in der Physik. Ja, Janis, wie sieht's aus mit Grillen?
Ich glaube, es wird Zeit.
Ich habe echt
Hunger. Wir haben alles Wichtige über den Ether gesagt, was man wissen muss und wieder vergessen kann.
Wenn ihr noch Fragen habt oder auch nicht vergessen, ist schon ein spannendes und auch modernes Thema, wie ihr am Ende gehört habt.
Das stimmt.
Wenn ihr Fragen habt, lasst es uns bitte wissen. Wenn ihr Fragen über irgendwelche anderen Sachen habt, als Physik betreffend, dann bitte auch sehr gerne Themenvorschläge, auch Anmerkungen, Kritik und so weiter, wie immer. Lasst es uns bitte wissen und dementsprechend noch eine wunderschöne Woche. Vielleicht schafft ihr es auch an diesem Wochenende zum Beispiel noch zu grillen. Und wir hören uns ja dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.